I can only imagine. Ich kann es mir irgendwie nur vorstellen, wie das mal sein wird. So schön, dass du da bist in unserem Weihnachtsgottesdienst. Gestern schon Christmette, viele Familien da, volles Haus. Schön, dass du heute Morgen hier bist. Vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart. Ja, eingesprungen ganz spontan. Nora, eigentlich muss ich gar nicht mehr predigen. Da war so viel in deinem Poetry Slam. Vielen Dank euch. Starke, starke Botschaft. Und wirklich schon so verbunden auch mit dem, was mich bewegt vom Herzen her, heute Morgen in der Vorbereitung. Ich hatte so ein Lied, das mich irgendwie, wie ich an Weihnachten gedacht hatte und für die Botschaft heute bewegt hat, das ihr auch kennt. Ja. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, I want to be in that number. Ihr kennt das, ja. Ja, wenn der Herr einst wiederkommt, ja, wenn der Herr einst wiederkommt, ja, dann will ich auch dabei sein. Wenn der Herr einst wiederkommt. Der Ausblick, es war so mit drin, Nora, in deinem Poetry Slam. Da ist so vieles geschehen vor 2000 Jahren. Ich habe auch die Botschaft so überschrieben, wenn der Herr einst wiederkommt, ja, dann will ich auch dabei sein. Da ist viel passiert vor 2000 Jahren. Und es ist passiert so viel heute, auch in dir. Christus in deinem Herzen geboren. Und wie Nora es ausgedrückt hat, aber das ist auch noch nicht alles. Da steht so viel noch aus, was verheißen ist, was wir in der Bibel finden, was noch nicht geschehen ist und was auf uns zukommt. Und sind wir wach? Sind wir bereit, auch das zu empfangen? Im Hebräer 9,28 da heißt es, genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht, als Opfer, das die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm. Wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Wenn er wiederkommt. Dieser Ausblick des hohen Priesters im Hebräerbrief, der wiederkommen wird. Ja, wir feiern, Christus ist gekommen vor 2000 Jahren. Er wurde zum Opferlamm am Kreuz, Krippe und Kreuz. Er hat die Krone empfangen, der Vater hat ihn erhöht. Er ist der König des Königreiches Gottes. Er ist es. Und viele, viele Menschen sind hinzugekommen in diesen 2000 Jahren. Das, was sich damals in Israel abgespielt hat, dort begonnen hat, war ja auch alles vorausgesagt, dass er geboren wird in Bethlehem. Ja, und so viele andere Aussagen über ihn. Und doch haben damals so viele ihn auch schon verpasst, haben ihn nicht erkannt, aus dem Volk Israel. Und die Ersten sind hinzugekommen, die was erkannt haben, die aus den Heidenvölkern. Da kamen diese Weisen, diese Sterndeuter, die wussten, hier geschieht etwas ganz Entscheidendes. Und sie kamen. Wir kennen alle die Weihnachtsgeschichte. Heute Morgen war es jetzt ein bisschen so eine moderne Form von Weihnachtsgeschichte, die wir gehört haben. Da kamen sie hinzu und in diesen 2000 Jahren jetzt sind wir alle hinzugekommen. Millionen von Menschen, die erkannt haben, dieses Kind in der Krippe, mein Heiland, mein Erlöser, mein Befreier. Da war große Erwartung damals. Es war ja 400 Jahre Schweigen Gottes. Ja, nach dem letzten Buch, das wir vom Alten Testament kennen, Maleachi. 400 Jahre kein Reden Gottes. Voraussagen, Erwartung. Und dann ging, als die Zeit erfüllt wurde, gingen Dinge in Erfüllung. Wer das Wort Gottes kennt, der weiß, da steht noch so viel mehr, was aussteht, was auf uns zukommt. Ja, wenn der Herr einst wiederkommt, dann will ich auch dabei sein. Sind wir, wie wir gerade schon gehört haben, bereit? Leben wir in Erwartung? Oder sind wir eingeschlafen, eingelullt, abgelenkt, verwirrt, frustriert? Was ist unsere Erwartung in das Kommende hinein? Weihnachten wäre ja zu wenig, wenn es das wäre, dass ein Kind geboren wurde, dass unsere Schuld und Sünde geklärt ist. Es geht doch immer noch auch um die Zukunft dieser Welt und der Zeit und dessen, was kommt. Und wo Christus völlig die Herrschaft einnimmt. Auch das ist Weihnachten, die Erwartung seines Kommens. Wie sind wir bereit? Im Philipperbrief nennt er Paulus dann an die, die mit Christus leben. Und das ist vielleicht so der, ich habe so zwei Kerngedanken der Botschaft. Eine, wie leben wir denn in der jetzigen Zeit? Sind wir so, wie Paulus es im Philipperbrief ruft und hineinspricht in die Gemeinde Jesu? Gar nicht an Israel gerichtet, sondern an dieses andere Volk. Wir, die wir seit 2000 Jahren jetzt mit dabei sind, Gemeinde Jesu. Was er auch tut, tut es ohne zu klagen und zu zweifeln. Man könnte hier auch übersetzen, was er auch tut, tut es ohne zu streiten und zu zweifeln. Damit niemand euch irgendetwas vorwerfen kann. Als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen in einer dunklen Welt, voller verdorbener und verirrter Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Haltet am Wort des Lebens fest, damit ich mich, sagt der Paulus, wenn Christus wiederkommt, freuen kann, dass ich das Rennen nicht verloren habe und meine Arbeit nicht vergeblich war. Diese Aufforderung, Licht zu sein mitten in der Finsternis, das ist Weihnachten, ansteckendes Weihnachten in uns. In einer Zeit, die ja schon 2000 Jahre auch ganz schön mit Herausforderungen zu kämpfen hat, in einer Welt, die voller Herausforderungen ist. Wir sollen Licht sein. Wir sollen uns nicht verlieren im Streiten. Habt ihr gestritten 2022? Geklagt? Gezweifelt? Gemurrt? Paulus fordert uns auf, wenn ihr die Weihnachtsfreude und die Kraft von Weihnachten habt, nicht nur von dem, was schon geschehen ist, sondern auch von dem, was noch kommen wird, was noch aussteht, dann wird euer Leben anders sein. Und ihr werdet in dieser Welt auffallen. Und ihr habt eine Botschaft für diese Welt zu verkündigen. Und das ist dann nicht nur Klingglöckchen, Klingelingeling, sondern die große, große Erwartung, dass dieser Heiland, dass dieser König kommen wird. Die wahre Botschaft, der Kern von Weihnachten. Ja, was haben wir daraus gemacht, gerade auch in der westlichen Welt? Wie feiern wir Weihnachten? Um was geht es? Was ist wirklich bedeutsam? Sind wir wach, wie der Paulus es auch hier sagt? Zweimal in diesen Versen stand, wenn er wiederkommt. Ja. Wenn er wiederkommt, das nächste Mal anders. Nicht das Kind in der Krippe, nicht der Erlöser, sondern er kommt dann in dreifacher Weise. Für drei Menschengruppen auf dieser Erde, die die Bibel kennt. Er kommt für dich und mich, die wir hinzugekommen sind. Für die Gemeinde kommt er als der Bräutigam. Er hat eine Geschichte mit seiner Gemeinde. Er wird wiederkommen für dich und mich, für die Gemeinde Jesu. Und das ist eine andere Geschichte wie die, die er mit Israel hat. Aber auch die Geschichte Israels ist noch nicht zu Ende. Die hat nicht aufgehört vor 2000 Jahren. Für eine lange Phase wurde Israel zur Seite genommen, wegen dir und mir, wegen den Weisen aus dem Morgenland, ja, aus den heidnischen Nationen, die Schafe aus den anderen Ställen, dass wir hinzukommen. Und wenn Jesus wiederkommt, dann hat er etwas vor mit seiner Gemeinde. Er kommt als der Bräutigam. Er hat was vor mit Israel. dann wird er als der kommen, wie manche ihn damals schon erwartet haben. Der Retter. Den Messias, den sie erkennen werden. Der sie aus absolut verzweifelter Zeit heraus retten wird, sagt das Wort Gottes, sagt Jesus selbst. Ja. Und dann gibt es noch eine dritte Menschengruppe auf Erden. Und du musst für dich immer ganz klar wissen, zu welchen du gehörst. Weil sonst kommst du durcheinander. Im Herzen, aber auch im Kopf und auch in der Theologie. Er kommt für seine Gemeinde als Bräutigam. Und wer da dazu gehört, der kann sich nur freuen. I can only imagine. Der kann sich nur freuen. Da hat Furcht, da hat Angst keinen Platz. Auch kein Zweifeln. Wenn du zur Gemeinde gehörst, wenn Jesus wiederkommt, pure Freude. Für Israel ist er der Retter, die Rettung. Weil Israel, und das sagt die Bibel, das sind Prophezeiungen, die noch ausstehen, hat eine schwere Zeit vor sich. Die Trübsal Israels, wie es das Wort Gottes sagt. Und dort wird er erscheinen, wenn die Nationen der Erde gegen Israel ziehen. Er wird da sein. Stärker, kräftiger als der ganze Iron Dome, ihre Militäreinheiten, wird der Herr selbst auf den Plan treten. Er wird kommen für Israel. Und die dritte Gruppe, die gehören weder zur Gemeinde noch zu Israel. Die Bibel bezeichnet sie ganz oft als die, die auf Erden wohnen, die kein Himmelsbürgerrecht haben. Die Erdenbürger. Ja, von denen Paulus ja auch hier sprach in diesem Vers, unter denen wir leuchten sollen und die wir hinzugewinnen sollen, solange noch Gnadenzeit ist. Er wird wiederkommen. Für die Erdenbürger als Richter und Herr. Er wird richten über die Welt, die ihm nicht geglaubt hat, die ihm nicht vertraut hat, die Weihnachten nicht angenommen hat im Herzen. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Jesus in Matthäus 24, ab Vers 12, ich meine, das ganze Kapitel 24 spricht ja von seinem Kommen, von seinem Wiederkommen. Und auch dieses Kapitel müssen wir mit dieser dreifachen Sichtweise anschauen, um es verstehen zu können. Er spricht dort einmal zu seiner Gemeinde, wie er für die Gemeinde kommt. Er spricht dort, wie er für Israel kommt. Die werden ganz explizit angesprochen. Im Vers 12 heißt es, die Gesetzlosigkeit wird immer mehr überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Der Poetry Slam heute Morgen wollte dich wachrütteln, dass es nicht kalt wird in dir und auch nicht kalt wird da, wo du bist. Doch wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet werden, sagt Jesus. Da sagt er ja zu seinen Jüngern, gibt er ihnen Antwort auf diese Fragen. Herr, was wird das Zeichen sein? Davor hat er kurz gesprochen, dass der Tempel zerstört wird und dass er einen neuen Tempel aufrichtet. Und dieser neue Tempel, zu dem gehörst du, seine Gemeinde. Dass es mit dem anderen Tempel erstmal zu Ende geht. Dass er einen neuen Tempel aufrichtet. Und die Jünger hatten Fragen, wann wird es sein? Wie wird es sein? Darüber gesprochen. Und dann auch, wie wird es sein, wenn du wiederkommst? Und sie haben die Frage gestellt, was wird das Ende der Welt sein? Und dann gibt er ihnen diese Kapitel 24 Rede, wo er spricht. Und wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet werden. Die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören und dann wird das Ende kommen. Und das heißt es nicht das absolute Ende, danach gar nichts mehr, sondern es geht hier um das Äon, das Ende eines gewissen Zeitalters wird dann kommen. Zwei Zeichen kennt eigentlich nur unsere Generation, die Jesus vorausgesagt hat. Manchmal, so wenn man gerade mit Leuten redet, die Woche auch mit jemandem gesprochen und über die Zeiten gesprochen, wie alles schlimmer wird, was abgeht, ja, in den Medien, in der Gesellschaft, in den Regierungen. Und dann hat jemand gesagt, es ist Zeit, dass Jesus kommt. Es wird immer schlimmer. Ja. Aber war es nicht immer schon schlimm? Sodom und Gomorra. Ich hätte nicht im Römischen Reich leben wollen. Kolosseum, was die mit den Christen angestellt haben. Die Weltkriege, das Mittelalter dazwischen. War es nicht immer schon schlimm? Wäre es nicht immer schon Zeit gewesen, dass Jesus kommt, oder? Wenn wir das allein anschauen. Es gibt zwei Zeichen, die kennen nur wir, die jetzige Generation. Und Jesus spricht davon, wenn die Mission erfüllt ist, wenn das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt verkündigt ist. Es gibt keine Nation mehr in dieser Welt, wo das nicht geschehen wäre in den letzten Jahrzehnten. Du gehörst dazu. Dieses Zeichen war 1900 Jahre nicht erfüllt. Jetzt sind wir soweit. Es gibt noch Verkündigung, es ist noch Gnadenzeit, gar keine Frage. Solange Gemeinde Jesu auf Erden ist, keine Frage. Und Jesus sagt, das Ende wird kommen, das Ende dieses Zeitalters, dieser Gnadenzeit, das Gemeindezeitalter, wenn der Auftrag erfüllt ist. Wow. Und das zweite Zeichen, das kennen auch nur wir. 1900 Jahre hat es keine Generation sagen können. Israel ist zurück. Die Zeiten waren schon immer schlimm. Aber jetzt sind zwei Dinge hinzugekommen zu den schlimmen Zeiten. Die prophetische Voraussagen haben im Alten Testament, genauso wie damals die Geburt von Jesus. Wer die Schrift kennt, ist wach. Die Sterndeuter, die hatten Zeichen, die haben gemerkt, hier geht was. Kennst du die Zeichen? Bist du wach? Bist du bereit? Bist du bei der Arbeit von dem, was wir vorhin gesehen haben, zu verkündigen, aber auch als Licht zu leuchten in diese Dunkelheit hinein, bis er kommt, bis er für seine Gemeinde kommt, bis er für Israel kommt. Und diese zwei Geschichten Gottes, die müssen wir auch immer wieder differenziert anschauen. Das ist nicht nur eine Geschichte Gottes. Das Ende der Gemeinde auf Erden wird kommen. Und dann wird Jesus kommen, wie hast du gesagt, wie ein Dieb in der Nacht. Und wenn ihr ein bisschen Kapitel 24 mal so studiert, dann seht ihr, dass er eigentlich auch über zwei unterschiedliche Arten seines Kommens spricht. Er beschreibt dann, wie es ganz am Ende sein wird, wenn er sichtbar auf die Erde wiederkommt. Ja, wie ein Blitz, alle Welt wird es sehen. Es ist ein völlig anderes Beschreiben, wie er dann ein paar Verse später beschreibt, wo er sagt, von dem anderen Tag aber weiß niemand, nur der Vater im Himmel, wenn er für seine Gemeinde kommt. Weil nämlich, wenn Kapitel 14, das Zeitalter der Mission, zu Ende geht, dann bricht für Israel nochmal eine bestimmte Zeit an. Und das lesen wir Matthäus 24, ab Vers 32. Denkt zum Vergleich einmal an den Feigenbaum. Wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass all diese Dinge geschehen, dann wisst ihr, dass das Kommen des Menschensohnes nahe bevorsteht. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Das Ende des Zeitalters der Gemeinde und dann dieser Hinweis auf den Feigenbaum, der ein Bild in der Bibel immer ist für das politische Israel. Der Ölbaum ist das geistliche Israel. Der Feigenbaum ist das Bild in der Bibel von Israel, ja, in der Funktion, auch als Nation, als Staat. Den Feigenbaum, an ihm zu erkennen, der Sommer ist nahe. Die Jünger haben ja kurz davor mal das erlebt, dass ein Feigenbaum verdorrt ist, weil Jesus keine Frucht daran gefunden hat. Das war im geistlichen Israel so. Und sie sind 1900 Jahre verdorrt. Und er hat gesagt, wenn der Baum wieder Blätter treibt. Ganz schön spannend, oder? Und genauso auch Hesekiel. Lies doch mal Hesekiel 36, 37, 38, 39, 40. Kapitel 36 im Hesekiel, das Volk wird gesammelt. Kapitel 37, die toten Knochen bekommen Leben. Sehnen, Haut. Das politische Israel, der Staat wird wiederhergestellt. Sie kommen zusammen. Kapitel 36 werden gesammelt, Kapitel 37. Die Totenknochen werden wieder lebendig. Kapitel 38, 39, Krieg gegen Israel. Und Kapitel 40, die Herrlichkeit des Tempels. Wenn Christus seinen Tempel aufrichten wird auf Erden, wenn er dann auch für Israel kommt. Und das hat er damals schon seinen Jüngern gesagt. Kapitel 5, Vers 15 im Kapitel 24, nachdem er vom Ende des Äons, des Zeitenalters spricht, der Mission, heißt er, dann wird eine Zeit kommen, da werdet ihr sehen, wovon der Prophet Daniel gesprochen hat. Das abscheuliche Götzenbild, das den heiligen Ort, an dem es steht, entweiht. Wer dies liest, der horche auf. Und dann kommen einige Verse, das heißt, wer in Judäa ist, ja, und man soll beten, dass dieser schreckliche Tag dann nicht kommen wird im Winter oder, also es wird richtig beschrieben, Israel. Und wenn du diese Verse liest, dann weißt du aus der Gemeinde, das sind keine Worte an mich. Das sind Worte an Israel in der letzten Zeit. Verbunden mit dem, was Daniel schon vorausgesagt hat. Und laut Daniel stehen noch 7 Jahre aus, die Israel noch nicht erlebt hat. In dem Plan Gottes. Die 70 Jahrwochen, wovon 69 Jahrwochen erfüllt wurden, bis Jesus geboren wurde. Und jetzt fehlen noch 7 Jahre in dieser Vision des Daniels. Und Jesus sagt, wenn das Zeitalter der Mission zu Ende geht, dann wird auch das Ende der Geschichte Israels, wie es Gott mit ihnen auf Erden hat, geschehen, 7 Jahre lang. Und dann heißt es, denn dann wird eine große Drangsal sein, das ist der Vers 21, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Schwierige Zeit für Israel. Schwierige Zeit für Israel. Mit der Trübsal, mit der Drangsal ist eine Zeit unvergleichlicher Prüfungen und Leiden gemeint, die über die ganze Erde kommen wird und über alle, die auf ihr wohnen. Hier haben wir sie wieder, die Erdenbürger. Und auch Israel, die da durchgehen. Daniel 12,1, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Das ist dieses, wo auch Jesus Bezug nimmt in sein Endzeitreden. Es wird eine große Drangsal sein. Jeremia sagt es schon voraus im Kapitel 30, 7. Ja, das wird ein furchtbarer Tag werden, wie keiner war oder noch kommen wird. Eine Zeit der Not für mein Volk Israel. Eine Zeit der Not für Jakob. Ich will sie, doch ich will sie aus dieser Not retten. Vorausgesagt. Und in der Offenbarung, wo dann Johannes Botschaft empfängt, vor allem für uns aus der Gemeinde, dass wir verstehen, was da geschieht, ist diese Verheißung hinein an die, die an ihn glauben, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Und wenn du das liest, dann musst du wissen, wenn du Himmelsbürger bist, bist du damit gar nicht gemeint. Eine Stunde der Versuchung, diese Drangsal, ist diese Linie aus dem Alten ins Neue Testament hinein. Das steht noch aus. Ja, die Zeit wird noch schlimmer. Wird noch schlimmer. Aber du und ich, wir wissen um dieses Zeichen der Weltmission der Gemeinde und wir wissen um diese Voraussagen, Israel ist zurück und hat wieder Leben und bereitet sich vor, dem Messias zu begegnen, der derselbe ist, den wir an Weihnachten feiern. Dieser Jesus Christus. Die Juden sind in ihre Heimat zurückgekehrt. Die Welt wendet sich kollektiv dann gegen sie und die Nationen, die gegen den Einmarsch in Israel protestieren werden, die gibt's auch, sagt Hesekiel. Da werden Nationen genannt, die dann, wenn andere Nationen gegen Israel ziehen werden, werden protestieren. Und wisst ihr was? Es sind genau die Nationen, die im Moment Friedensverträge mit Israel machen. Die arabische Halbinsel ist dabei. Bahrain, Emirate, ja, die werden da schon genannt im Hesekiel. Die werden stillhalten, werden nicht gegen Israel gehen, die werden protestieren, also werden sich nicht einmischen. Und andere Nationen, sie werden gegen Israel einfallen. Die eindringenden Nationen sind in der Lage, von Norden her anzugreifen, wie es in Hesekiel 38 heißt. Und da finden wir dann die Nationen Iran und Russland und Türkei. Und alle drei sitzen in Syrien, im Norden Israels. Jetzt, in dieser Zeit. Fröhliche Weihnachten. Wenn du es im Herzen hast, musst du dich nicht fürchten. Wenn Christus dir geboren wurde, dann hast du eine Erwartung. Was für eine Generation sind wir? Wir leben in der Generation der größten prophetischen Erfüllung, seit Jesus auf der Erde wandelte. Wenn du die Bibel kennst, hast du daran keinen Zweifel. Wir sind die Generation, die den Feigenbaum blühen sehen kann. Wir sind die Generation, die das Land Israel sehen kann, das Volk Israel, die Feinde Israels. Wir sind die Generation, die alle Vorbereitungen für den Antichristen sieht, die Vorbereitungen für den Hesekielkrieg, der Gog aus Magog, die Vorbereitung für einen dritten Tempel, der auch bald gebaut werden wird. Das ist alles vorbereitet in Israel. Baupläne sind da, Vermessungsarbeiten, die Tempelgegenstände. Und es finden schon die Priesterschulungen statt, weil das religiöse Israel braucht wieder seinen Tempel. Du und ich, wir brauchen den nicht. Wir spenden auch nicht dafür, für den Tempel. Ja, das wird Israel allein bauen. Und dort hinein sagt Daniel schon voraus, und das sagt auch der Paulus, und das finden wir auch beim Johannes in der Offenbarung, wird sich das Antichristliche, das am Anfang mit Israel wie in einem Friedensvertrag auch ist, als das Böse offenbaren, mitten in ihrem religiösen Zentrum. Das Gräuel der Verwüstung im Allerheiligsten für Israel. Das hat mit uns gar nichts zu tun, mit der Gemeinde dann. Wir sehen die Vorbereitungen für die Technologie und die satanische Gehirnwäsche in der Welt. Der Herr kommt wieder. Er kommt wieder. Für seine Gemeinde als Bräutigam, für Israel als König, als Messias, als dann der Erretter für sie. Und er kommt wieder als Richter für diese Welt. Und das Gericht Gottes, der Zorn Gottes, wird dann auch in dieser Trübsalzeit, dieser 7 Jahre, sagt Johannes in der Offenbarung, bereits über dieser Welt ausgegossen werden. Und deshalb bin ich auch der Meinung, dass die Gemeinde Jesu, wenn Gott in seinem Zorn die Welt richtet, Israel verwahrt und beschützt in der Bibel in dieser Zeit, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Gemeinde Jesu noch auf Erden ist. Weil die Strafe liegt auf ihm, der Zorn Gottes, auf das wir Frieden hätten. Und wenn du mal liest, diese 7 Schalen und Posaunen und Siegelgerichte, was da passiert, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Vater im Himmel das über seine erlöste Gemeinde kommen lassen kann. In meiner Theologie unvorstellbar. Wenn du den Vater im Himmel kennst. Ganz kleiner Einschub, bevor ich dann zum Ende komme. Wir berühren ja mit dieser Botschaft heute Morgen, mit dieser Wiederkunft, so dieses große theologische Thema der Eschatologie, also der Lehre vom Ende. Ja. Eschaton, Eschatos, vom Griechischen heißt Letzte oder die letzten Dinge. Und da geht es um die Wiederkunft Jesu auch. Da geht es um verschiedene Enden, ja. Das Ende des Gemeindezeitalters, dann auch das Ende für Israel. Das Ende oder die Vollendung des Reiches Gottes, wenn Christus wiederkommt, was vor 2000 Jahren für die ganze Welt angebrochen ist. Die Bibel ist sehr eindeutig, dass Jesus wiederkommen wird. Sind wir wach? Sind wir wach? Es ist interessant, damals vor 2000 Jahren, als Jesus als Kind gekommen ist, die Religiösen haben es gar nicht erkannt. Es waren die Hirten aus dem Volk Israel, die ein sehnsüchtiges Herz hatten. Es waren aus den Heidenvölkern, die hinzukamen. Sind wir wach? Kennen wir die Zeichen? Jesus wird wiederkommen. Um das ein bisschen zu verstehen, ganz kurzer Einschub nur, es gibt so in dieser Theologie, der Eschatologie, unterschiedliche Ansichten und Deutungen. Du wirst manchmal unterschiedlich dieses Kommen von Jesus ausgelegt oder gedeutet bekommen. Es gibt so drei große, den Postmillennialismus. Diese Richtung besagt, dass das tausendjährige Reich, das der Johannes in der Offenbarung sieht und erkennt, schon jetzt ist, während des Gemeindezeitalters. Satans Macht ist durch die Macht des Evangeliums gebunden. Ja, das, was dort beschrieben wird, bildhaft, wird gedeutet im Postmillennialismus, es ist schon jetzt. Wir herrschen doch mit Christus. Sein Reich ist auf Erden. Ja, aber es ist noch nicht vollendet, würde ich sagen. Außerdem gibt es Voraussagen, dass dann in dieser Zeit der Löwe Stroh frisst. Und beim Lamm ist. Und das Kind an der Schlangengrube spielt. Das ist noch nicht so erfüllt, ne? Friedensreich auf Erden. Dann gibt es den Amillennialismus. Nach dieser Auslegung gibt es kein tausendjähriges Reich auf dieser Erde. Hinweise auf diese tausend Jahre werden nur symbolisch ausgelegt. Und das Gemeindezeitalter endet dann mit der Wiederkunft Jesu, der auch das Gericht und das dann die Ewigkeit einleitet. Diesem Amillennialismus fehlt vollkommen die Sicht für Israel. Ist überhaupt nicht da. Das Verständnis, was Israel findet, da kommt dann auch Ersatztheologie rein. Israel ist völlig verworfen, die Gemeinde ist nur noch alles. Finde ich so nicht in der Bibel und auch nicht beim Paulus. Der sagt, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, wie Jesus, wenn das Zeitalter der Mission zu Ende geht, wendet sich Gott seinem Volk Israel mit ganz neuem Fokus zu. Und dann steht auch aus, dass dann das ganz Israel gerettet wird, wenn er kommt. Und dann gibt es den Prämillennialismus. Diese Sichtweise geht davon aus, dass Jesus am Ende des Gemeindezeitalters wiederkommen wird, um im wörtlichen Sinn sein Reich auf der Erde für 1000 Jahre aufzurichten. Hesekiel 40 und 41. Der Tempel, den Jesus richtet, die Herrlichkeit Gottes. Vollendet. Vor dieser Zeit wird jedoch noch die große Trübsal, die ja noch aussteht, die Drangsal, auf der Erde geben. Und dann gibt es drei verschiedene Ansichten, wie das mit der Gemeinde, mit der Entrückung läuft. Entweder am Anfang dieser 7 Jahre oder am Ende oder irgendwie mittendrin. Da kann man dann auch wieder theologisch streiten. Und deshalb forscht die Schriften, prüft, ja. Ich glaube, dass die Entrückung vor diesen 7 Jahren ist. Dann schließt Gott das Kapitel, diesen Einschub Gemeinde ab. Und er geht mit Israel weiter. Und dann wird er kommen für Israel und für die Welt sichtbar. Weil in der Offenbarung heißt es nämlich, dass wir, im Kapitel 19 könnt ihr das lesen, oder Kapitel 18 auch in der Offenbarung, dass da schon die Hochzeit des Lammes war im Himmel, wenn Christus für die Welt wiederkommt. Und dass die, die in weißen Gewänder gehüllt sind, mit ihm kommen. Irgendwie, es sind ja schon einige vorausgegangen, sind ja auch schon dort. Und Paulus sagt, die Entschlafenen wie auch wir werden dem Herrn im Himmel begegnen. Wir können theologisch in der Eschatologie vielleicht streiten. Ja? Und es ist auch gut, wobei Paulus sagt, ja, streitet nicht, ne? Aber prüfen, Zeichen erkennen, wachsam sein, bereit sein, dass er kommt, ist Faktum. Wobei, in der Kirchengeschichte ging auch das verloren. Über viele Jahrhunderte war die Lehre von der Wiederkunft Jesu völlig verblasst. Und auch die Lehre von der Entrückung der Gemeinde war kaum gelehrt. Große Teile, als Christentum zur Staatsreligion wurde, hat diese Lehren völlig vergessen. Nicht nur die Lehren, die Jesus, die Paulus gesagt hat, sondern auch im zweiten, im dritten Jahrhundert die Kirchenlehrer gepredigt hatten, ging verloren. Manche denken so, diese Lehre von der Entrückung und vom tausendjährigen Reich, von diesen Zeitaltern Gottes, käme erst so aus dem 18. Jahrhundert von einem Darby. Ja, ich glaube, der hat nur wiederentdeckt, was schon die ersten Christen gelehrt haben. Und das stimmt ja auch wieder mit dem überein, dass es heißt in Apostelgeschichte, Jesus wird im Himmel bleiben bis zur Wiederherstellung aller Dinge. Und da war ja Gott immer dran, durch Luther die Wiederherstellung der klaren Erlösungsbotschaft des Evangeliums. Ja. Durch die Pfingstbewegung, die Wiederherstellung, das Verständnis vom Heiligen Geist. Lehren, die wiederhergestellt werden, wo vieles abgeirrt war. Die Lehre von der Entrückung finden wir bereits bei Irenäus im zweiten Jahrhundert. Wer war er? Er war ein Jünger des Polycarp. Und Polycarp war ein Jünger des Apostel Johannes. Und den Irenäus könnt ihr im Internet auch ein bisschen nachforschen. Das war einer, der ganz besonders gegen die Irrlehrer der frühen Christenheit aufgestanden ist. Zum Beispiel Marcion war so einer, der die Auferstehung geleugnet hat, woraus später dann auch aus einem falschen Verständnis Ersatztheologie stärker durchkam. Wir finden diese Lehren von der Entrückung, vom Ende der Dinge in den ersten zwei Jahrhunderten der Christenheit in verschiedenen Schriften. In der Didache, die 12 Apostellehre, die wahrscheinlich in Syrien verfasst wurde. Es ist wohl die früheste Kirchenordnung der Christenheit, heißt es in Wikipedia, deren Entstehungszeit überwiegend ins erste Jahrhundert nach Christus angesiedelt wird. Wir finden diese Lehren bei Barnabas, bei dem Hirten von Hermes, bei Clemens von Rom, bei Polycarp, bei Victorinus von Petau. Frühe Schriften der frühen Kirchengeschichte. Und nicht erst im 18. Jahrhundert. Es ist fast wieder wie ein Bewusstwerden, weil die Zeit näher kommt, in der Christus wiederkommt, damit die Gemeinde versteht und damit auch Israel, die dann wieder im Lande sind, erkennen werden, was Gott noch mit ihnen vorhat. Irenäus hat gelebt 130 bis 202, eine Schlüsselfigur. Er war ein Schüler von Polycarp, der ein Schüler von dem Apostel Johannes war. Historiker würdigen Irenäus als wahrscheinlich den wichtigsten der Kirchenväter für das Verständnis dessen, was die Apostel lehrten und glaubten. Die Historiker schreiben hier zum Beispiel, Irenäus gilt als der erste Schriftsteller, der den Titel Theologe verdient, da er sowohl das Alte als auch das Neue Testament für den Aufbau seiner Theologie verwendet. Irenäus vertrat die prämillenniale Auffassung, dass Christus wiederkommen würde, um die Kirche vor der Trübsal und vor seiner triumphalen tausendjährigen Herrschaft zu entrücken. Irenäus verbindet die biblischen Hinweise auf die Entrückung von Henoch, Elia und auch Paulus wendet sie auf das an, was in der Zukunft mit der Vollendung aller Dinge geschehen wird, wenn die Heiligen mit Christus zurückkehren werden. Ganz, ganz spannend, wenn man dort ein Stück hineinschaut. Ja, es stimmt, dass über viele Jahrhunderte das nicht gelehrt wurde. Die Lehre von der Entrückung, wie auch von der Wiederkunft Jesu, galt nicht als vorherrschende Doktrin über Jahrhunderte in der Kirchengeschichte, so wie es jetzt eher wieder in unseren Tagen wiederhergestellt gelehrt wird. Auch die physische Wiederkunft von Christus blieb nach dem 4. Jahrhundert bei der Mehrheit derer, die sich Christen nannten, nicht als Doktrin bestehen. In dem Maße, in dem die wörtliche Auslegung der Heiligen Schrift abgelehnt wurde, wurde auch die Lehre von einem buchstäblichen tausendjährigen Reich geleugnet. Amillennialismus. Als zum Beispiel das Traktat des Irenäus gegen die Häresie, also gegen die Irrlehrer, im frühen 5. Jahrhundert ins Lateinische übersetzt wurde, ließen die Übersetzer das Millennium aus dem Text völlig weg. Der Einfluss dieses großen Theologen auf die Lehren über die Entrückung und das tausendjährige Reich und die Trübsal gingen also praktisch verloren, als Latein zur Hauptsprache des Christentums wurde. Und da die Auslegungen immer stärker von allegorischen Methoden abhingen, verschwand die gesunde Lehre und es entstanden viele Irrlehren, auch die Ersatztheologie und der Romanismus. Und von Roms falschem Evangelium spalteten sich später auch die Reformatoren ab. Sie haben ja dagegen reformiert, waren aber doch oft noch beeinflusst betreffend der völligen Sichtweise von dem, was noch aussteht, was noch kommen wird. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder zur Quelle, zur Bibel selbst zurückgehen. Lest Matthäus 24, lest das Buch Daniel, lest Hesekiel, lest die Offenbarung. Wir werden erkennen, ja, Jesus kommt wieder. Er kommt wieder für Israel, kommt wieder für seine Gemeinde und er kommt für diese Welt als Richter und als Herr. Und das hat alles was mit Weihnachten zu tun, mit seinem ersten Kommen, was in der Voraussicht auf sein nächstes Kommen hinweist. Was machen wir damit? Wir Zeichen erkennen. Ich möchte zum Abschluss nochmal diesen Vers von Paulus einblenden aus dem Philipper. Was ihr auch tut, tut es ohne zu klagen, zu streiten, zu zweifeln, damit niemand euch irgendetwas vorwerfen kann. Als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen in einer dunklen Welt voller verdorbener und verirrter Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Haltet am Wort des Lebens fest, damit ich mich, wenn Christus wiederkommt, freuen kann, dass ich das Rennen nicht verloren habe und meine Arbeit nicht vergeblich war. Wie leuchten wir in dieser Welt? Wie fallen wir auf? Sind wir anders? Weißt du um diese Weihnachtsfreude? Oder bist du auch von dem, was über die Welt geht, an Verirrung, an Streit, an Rechthaberei, an immer stärkerem Verderben so gefangen genommen? Weihnachten befreit. Weihnachten befreit auch von dieser Welt, damit du anders sein kannst. Damit du von einem anderen zeugen kannst, von einem anderen leben kannst, einen anderen reflektieren kannst. Tut alles, ohne zu klagen und zu streiten, damit ihr untadelig und unschädlich werdet. Kinder Gottes ohne Fehl und Tadel inmitten eines krummen und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Die letzten 2 Jahre ist vieles auch in die Gemeinde geschwappt, von Rechthaberei, von Meinungen, von Streit, von, ja, wie ist es denn nun? Wir erleben das in der Gesellschaft, die ganze Wokeness, vieles wird zensiert, gelöscht, sollen nur noch bestimmte Meinungen gelten. Und es wird für Christen vielleicht auch immer herausfordernder, den Mund zu erheben, wo moralisch und wo gegen das Leben in unserer Welt und in unserer Gesellschaft gewirkt und gehandelt wird. Aber unsere Quelle der Kraft und der Freude ist eine andere, oder? Da ist Freude in dieser Zeit, als Licht zu leuchten, anders zu sein. Da bekommen wir Kraft von ihm. Ja, wir müssen nicht überall mitstreiten, Und doch erheben wir unser Wort. Und es geht vielleicht vielmehr um das, wie wir reden, nicht ob wir reden. Wir reden natürlich, aber wie reden wir? Wie machen wir Christus bekannt, der gekommen ist und der wiederkommen wird? Paulus sagt in seinem Brief an die Gemeinde, dass wir nicht so sein sollen wie die Welt. Wir tun alle Dinge ohne Klagen und Streitigkeiten. Das bedeutet nicht, dass wir mit dem Strom der Welt mitschwimmen, uns nie zu Wort melden. Vielmehr geht es darum, wie wir unsere Stimme erheben, nicht ob wir sie erheben. Und dennoch scheint es auch, dass Christen in diesen einzigartigen, beispiellosen letzten Tagen mehr Zeit damit verbringen, sich zu beschweren, miteinander, wie sagen die Schwaben, zu händeln, als dass wir am Platz sind. Matthäus 5, lasset euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel verherrlichen. Die letzten Tage werden an vielen Stellen als dunkle Zeiten bezeichnet. In dunklen Zeiten leuchtet das Licht der guten Werke umso heller. Und Gott wird dadurch verherrlicht. Jammern und Streiten verdunkelt das Licht der guten Werke und lässt uns nicht anders aussehen als die Welt. Diese Botschaft von Weihnachten, glaube ich, will der Heilige Geist in deinem Herzen neu wecken. Du bist Licht, noch ist das Zeitalter der Gemeinde am Laufen. Jesus, der Vater, kennt den Tag, wenn es für die Gemeinde zu Ende geht. Wenn er kommt für sie in der Luftwelt, um ihr zu begegnen. Komm doch schon mal nach oben. Wir hören gleich ein instrumentales Stück. Und ich will dich einladen, dass du einfach nochmal so diese Botschaft für dich selbst durchdenkst. Vom Kommen Jesu an Weihnachten, von seinem Wiederkommen. Dass du für dich ganz klar machst, zu welcher der drei Personengruppen du gehörst. Wo du dich verortest, wo deine Identität ist. Dass du voller Freude bist als Teil der Gemeinde. Dass du Israel segnest. Ja, Gott wird sich ihnen mächtig erweisen in der größten Bedrängnis, die für sie noch aussteht. Er selbst wird kommen. Und Gott wird auch mit dieser Welt zu einem Punkt kommen, wo sein Gericht und wo seine Botschaft auch die Herzen hören müssen, die jetzt noch nicht hören wollen. Wir haben mehr Grund als jede Generation vor uns, ein Gefühl der Dringlichkeit zu haben, die Verlorenen zu erreichen und die Erwartung der herrlichen Erscheinung unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus zu erwarten. Von allen Generationen der Kirchengeschichte haben wir den größten Grund, uns mit aller Kraft für Gottes Reich und seine Herrlichkeit einzusetzen. Und wir können das nicht tun, wenn wir uns gegenseitig beklagen und streiten. Keine frühere Generation hat so viele Beweise dafür gehabt, dass Jesus bald kommt. Dass der Retter kommt. Wir leben in dieser Generation, die viele prophetischen Erfüllungen sehen kann. Er wird bald zu uns kommen. Und alle um uns herum müssen diese Wahrheit erfahren. Wenn der Herr einst wiederkommt, ja, dann will ich auch dabei sein. Maranatha.